Was für eine coole Zeit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich glaube, die Impulse auch aus den Songs, ja, die sind so aktuell, dass wir ein Gebetshaus sind und dass Gott Gebet von uns wünscht. Und das ist so leicht, das ist so einfach. Und dass wir diese Tage jetzt auch bis zu den Wahlen und danach im Gebet begleiten, aber nicht in frustriertem Gebet, sondern in einem hoffnungsvollen Gebet, weil Gott hat die Welt in seiner Hand. Und die Dinge, die in dieser Erde passieren, die sind Zeichen für etwas ganz, ganz Großes. Ich möchte meine Predigt beginnen. Und aus der Atmosphäre gar nicht so einfach herauszukommen jetzt. Eines der coolsten Sprüche in Ostdeutschland, so um die Wende rum, weiß nicht, wer das so miterlebt hat, kann man heute noch manchmal so auf YouTube-Videos gucken, der alten Geschichte oder kurz danach der Wende waren, so die ganz viele Ostdeutsche haben gesagt, wir wollen reisen. Kennt ihr das noch? Wir wollen reisen. Aber wir kamen ja nicht raus und dann wollten wir reisen und dann ging die Welt damals auf und das ist auch passiert. Und heute, 36, 37 Jahre später, steht uns immer noch die Welt offen und dieses Thema Reisen und Urlaub ist sowas von kultiviert worden und ausgefeilt worden. Und wer kennt das von euch, wenn du irgendwo hin willst, Hotel oder so, schaust du dir die Bewertungen an. Guckt man sich Bewertungen an, ja. Das ist so ein System geworden, wie viele Sterne hat es? Und mit den Bewertungen ist das so eine Sache, oder? Da gibt es die einen, die sagen, das war die wundervollste und glorreichste Wohnung, genauso beim Restaurant oder sowas, ja? Bestes Restaurant ever, ja? Tollstes Schnitzel, beste Wohnung, in der wir bisher waren, absolut top. Und es gibt auf der gleichen Seite Leute, die sagen, das war die schlechteste Wohnung ever. Noch nie so ein schlechtes Frühstück gehabt. Ja. Krach überall draußen, Stadt, Blick zum Meer, wie es da heißt, habe ich einen Blick auf ein Bild gehabt für die Karibik. Ja. Und wahrscheinlich liegt die Wahrheit bei Bewertungen und die Realität der Bewertung immer irgendwo in der Mitte. Da pegelt sich's wahrscheinlich ein, weil wir Menschen alle unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Wir Menschen bewerten, es macht uns Spaß zu bewerten. Und wir bewerten alles und jenes. Und gerade auch jetzt in unseren Zeiten, ja, unsere ganze Medienkultur, alles ist auf Bewertung angelegt. Da geht's ja gar nicht mehr um Ferienwohnungen und Essen. Wir bewerten jeden Tweet. Wir fühlen uns herausgefordert, auch irgendwie alles zu bewerten. Und ich frage mich für diese Predigt heute Morgen, wo kommt denn das her? Wieso ticken wir denn so als Menschen? Und in der Kirche sprechen wir und predigen wir über Gott. Und ich glaube, dass wir damit von Gott gar nicht so weit entfernt liegen, weil mein theologisches Grundkonzept ist, dass wir geschaffen worden sind in die Ähnlichkeit Gottes hinein. Auf der ersten Seite der Bibel heißt es, und Gott schuf den Menschen, Frau und Mann, nach seinem Bild. Ihm ähnlich, heißt es im hebräischen Grundtext. Ihm ähnlich. Und durch die Sünde und die Trennung und die gefallene Welt ist diese Ähnlichkeit Gottes ja so ein bisschen, also oder ganz, ganz doll in Schieflage gekommen. Und das wird sich wieder herstellen, wenn die Ewigkeit aufgemacht wird. Aber vom Grundprinzip her dieser Bewertung, glaube ich, finden wir, dass Gott auch bewertet. Er hat uns geschaffen und Gott bewertet auch. Und ich finde, Gott sollte es können. Findet ihr nicht auch, dass Gott bewerten sollte, können sollte? Und wenn wir mal kurz reinschauen in die Bibel, dann entdecken wir, dass Gott wirklich bewertet. Und ich habe euch mal ein paar Bereiche mitgebracht. Und zwar habe ich ziemlich schnell gefunden, dass Gott das Herz eines Menschen bewertet. Bei Samuel, da heißt es dann, dass Gott nicht auf das Äußere schaut, als Gott den König für Israel erwählt hatte, sondern dass Gott auf das Herz schaut. Also dass Gott schaut auf dein Herz. Er schaut auf das tiefste Sein deiner Persönlichkeit und wie es da drin aussieht. Und Gott bewertet das Herz und dementsprechend gibt er Aufgaben und Verantwortung. Aber im 1. Chronik 28, 9 finden wir nochmal einen anderen Gedanken, dass Gott alle Herzen erforscht, haben wir schon gesagt, und alles Streben der Gedanken kennt. Also er erforscht und bewertet, Luther übersetzt das mit Dichten und Trachten des Menschen. Also das, was du so in deinen Gedanken nachts überlegst, das bewertet Gott. Deshalb finde ich für mich einen ganz interessanten Aspekt. Und wir wollen uns hier heute Morgen nicht unter diese Auweia, ja, ich bin so aufgewachsen, dass, nee, eigentlich nicht, aber so, manche sind aufgewachsen mit Kostüt, wie heißt das, die kleinen Sünden bestraft er sofort, oder wie war das da, ja? Nicht unter diesem Deckmantel heute Morgen, keine Angst, keine Panik, sondern hey, du bist Gott nicht egal. Er erforscht die Herzen und die Gedanken des Menschen. Und dann heißt es im Vers 9 hier, wenn du ihn suchst, wird er sich von dir finden lassen. Wenn du Gott suchst, wird er sich von dir finden lassen. Ein drittes, was wir im Jeremia 17 finden, ist, dass Gott das Tun des Menschen bewertet. Ich, der Herr, kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen und gebe einem jeden nach seinem Tun, nach den Früchten seiner Werke. Das Neue Testament hat da einen großen Schwerpunkt drauf. Jakobus hat einen großen Schwerpunkt drauf, dass er sagt, Glaube ist Hören und Tun. Gott schaut deine Werke an. Das, was du unterwegs von Montag bis Sonntag so tust, was du da so machst, du vergisst ja ganz vieles. Ich zumindest, ich vergesse ganz vieles. Aber Gott schaut auf das, was ich tue und er ist dabei. Und er bewertet die Leidenschaft, mit der wir unseren Glauben leben. Im Offenbarung Kapitel 3, Vers 15 sagt er mal einer Gemeinde in Laodicea, er sagt, hey, heiß sein oder kalt sein, aber lau sein, so zwischendrin, ist eklig. Er bewertet den Glauben in uns, den Glauben an sich und was er bewirkt. Und da finden wir einen Menschen, mit dem Abraham so eine große Geschichte schreibt, die immer noch nicht zu Ende ist für die Welt und für ihn, für die Ewigkeit. Da ist ein Mensch, Abraham, ganz früh, 2500 circa vor Christus, steht er als klassisches Beispiel für diesen Gedanken. Im 1. Mose, Kapitel 15, Vers 6, heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Er bewertete den Glauben der Menschen damals und er fand einen, der bemerkenswert war. Abraham, er sah ihn, er fand ihn. Er hat da kein Versteck gespielt und hat gesagt, du bist der Mann des Glaubens, ich suche erstmal woanders, dann komme ich wieder zurück. Sondern Gott suchte auf der Welt nach Menschen, die ihm Glauben schenken würden und er fand Abraham. Ganz ernsthaft, ganz ehrlich, ganz authentisch. Und die Bibel hält das fest bis ins Neue Testament, dass Gott ihn Freund nannte, dass Gott mit ihm ging, dass Gott mit ihm Geschichte startete. Er war der Erste, wir leben auch auf einem bestimmten Zeitpunkt seiner Gottesgeschichte und haben auch Verantwortung und haben auch Glauben. Und so wurde Glaube hier bei Abraham zum Fundament der Beziehung zwischen einem Menschen und Gott. Und Glaube ist für Gott bereits im Alten Testament das Fundament des neuen Lebens auf dieser Erde. Und wir lesen von vielen Menschen im Alten Testament, die das gecheckt haben, die da irgendwie reinkamen, warum auch immer, und dann begegneten sie dem lebendigen Gott. Glaube ist für Gott das Fundament im Alten Testament für das neue Leben auf dieser Erde. Deswegen kommen all diese Sprüche, dass die Propheten damals was gesagt haben und geschaut haben. Das ist nicht für uns, das kommt man auch irgendwann. Gott hat eine ewige Geschichte, die aus Glauben gebaut wird bis heute. Und später sind die Psalmen voll von dieser Bewertung Gottes im Blick auf Glauben. Und da bleiben wir jetzt gedanklich ein Stückchen dran beim Glauben. Da heißt es im Psalm 125, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Berg Zion, Den kannst du heute noch besuchen, Jerusalem, da wo der muslimische Tempel steht. Das ist dieser Berg Zion, der nicht wankt, der ewig bleibt. Da ist ein Vertrauen. Vertrauen ist ein anderes Wort für Glaube. Ein anderer Psalm geht so, Psalm 32, Vers 10. Viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Ich möchte mal nebenbei kurz ein Thema aufmachen, dieser Begriff Gottlose. Was regt das in dir? Vielleicht bist du hier zum ersten Mal, bist noch gar nicht Christ, der Gottlose. Ja? Der Gottlose hat für uns heute in unserem Ohr so einen ganzen negativen Touch, oder? Der Gottlose da. Ja, ich bin ja Christ, aber es sind die Gottlosen da. Und das war nie der Fall, sondern der Begriff Gottlose ist eine Beschreibung für einen Zustand des Menschen, nämlich ein Mensch, der freiwillig, bewusst auf Gott verzichtet. Gottlos. Mach ein Minus dazwischen. Gottlos. Ich bin gottlos. Ich kann in einer Welt leben, wollen wir ja auch alle, das mach, was du willst, heißt es. Ich kann in einer Welt leben, wo ich gottlos bin. Ich will mit ihm nicht, ich verzichte auf Gott. Und wir benutzen diesen Begriff gottlos oft, weil wir moralisieren. Wir sagen, ein Gottloser ist, der sündigt. Ein Gottloser ist, der mordet. Ein Gottloser ist, der kifft. Ein Gottloser ist, der unethisch ist. Wir schauen auf die Moral. Aber vom Grundgedanken her ist das nicht richtig, weil der Begriff gottlos ist. Was ist denn Kiffen? Was ist denn böse sein? Was ist denn Lügen und Stehlen? Das sind die Symptome des Verzichts auf Gott. Das, was wir Sünde nennen und was wir sagen, ist ja der Gottlose, ja? Das sind die Symptome. Gottlos sind wir alle, wenn wir auf Gott verzichten, wenn wir keine Beziehung mit Gott haben. Seid ihr da? Das ist der. Und Gott mit gottlos ist gemeint die Ursache meines und eines jeden Menschen Ursache, denn wir sind geschaffen für eine Beziehung mit dem Gott des Himmels. Und das ist auch der Auftrag und Kern unserer Verkündigung als Kirchen und Gemeinden, wie Paulus dann schon nach Europa kam mit dieser gleichen Botschaft, lasst euch versöhnen mit Gott. Ihr seid getrennt von Gott. Ihr verzichtet in eurem Leben mit Gott unterwegs zu sein. Und das ist die Ursache für die Symptome von Depression und von Lüge und von Egoismus und von all dem Zeugs. Und jetzt zurück zu diesem Vers hier. Wer eben auf Gott verzichtet, schafft sich viele Schmerzen. Wer sich aber auf Gott verlässt und eine Beziehung des Glaubens hat, den umgibt seine Güte von allen Seiten. Wie krass ist das? Und bei Jesus im Neuen Testament vor 2000 Jahren setzt sich das fort. Glaube ist das Fundament der Beziehung in dieser Welt mit dem Gott des Himmels. Es ist ein Nichtsehen von Dingen, die aber trotzdem da sind. Es ist ein selbstverständliches Vertrauen. Ich unterstell dir mal heute Morgen, jedem von uns in diesem Raum und auch oben, du bist heute hierher gekommen und hast dich auf diesen Stuhl gesetzt, auf dem du sitzt. Ganz selbstverständlich. Und hast nicht nach den Schweißnähten geschaut, ob die halten. Hast nicht nach den Schrauben geguckt, ob der Sitz angeschraubt ist. Du bist selbstverständlich auf deinen Platz gegangen. Hast dich selbstverständlich hingesetzt. Das ist Glaube. Ganz selbstverständlich, ohne nachzudenken. Du hast eine Beziehung zu diesem Thema. Da ist ein Stuhl, da setze ich mich hin. Du gehst mit einer Sicherheit davon aus, dass er hält. Das ist ganz tief in dir, da denkst du nicht drüber nach. Da stoppst du nicht und vergleichst keinen Stuhl und denkst, mal gucken. Und das setzt sich bei Jesus fort. Und so wundert sich Jesus dann auch über diesen römischen Hauptmann in Matthäus 8, wo er dann sagt, dass er solch einen Glauben nicht mal in ganz Israel gefunden hat, wie dieser römische Hauptmann. Und das Ergebnis war, sein todkranker angestellter Diener wurde gesund. Dieser römische Hauptmann hat nicht auf die Nähe Gottes verzichtet, sondern er gibt diese Gottgetrenntheit auf. Und wenn Jesus den Glauben von Menschen sieht, wie in Matthäus 9, Vers 2, dann spricht er diesem Menschen Vergebung zu. Das ist die Folge von einer Gottesbeziehung. Ganz selbstverständlich. Mehrfach versichert Jesus Menschen, dein Glaube hat dir geholfen. Diese Selbstverständlichkeit, ich verzichte nicht auf eine Beziehung mit Gott im Himmel. Ich habe eine Ehrfurcht, ich habe einen Respekt, ich suche ihn, wie wir es vorhin gehört haben im Text. Er tadelt seine Jünger wegen genau diesem Kleinglauben, weil der was im Herzen und der Beziehung mit uns macht, nämlich ausbleibende Resultate. Das ist ja der Punkt in unserem Leben. Ja, mein Kleinglaube, meine Angst, die macht was mit mir, nämlich, dass die Resultate des Himmels sich nicht einstellen. Und kehre ich wieder zurück in diese Beziehung mit Gott, dieses Normale, dieses ganz Normale, diese Nähe mit ihm, weil ich erlöst bin, weil er mir vergeben hat. Jesus spricht über die Kraft des Glaubens, die nur so groß sein muss wie ein Senfkorn. Ganz kleines, kleinste Same auf der Welt. Und verspricht in Matthäus 21, ab Vers 21, alles, was ihr bittet im Gebet, wenn ihr es glaubt, werdet ihr es empfangen. Was für eine starke Basis für unser Leben. Paulus macht dann weiter. Er sagt im Römer 12, Vers 3, dass Gott uns allen ein Maß des Glaubens geschenkt hat. Uns allen. Dir und mir. Und das nehme ich. Gott, du hast mir Glauben geschenkt. Wenn ich mir den Inhalt der Bibel anschaue, dann sehe ich darin unzählige Geschichten, Lehren Jesu, der Apostel, wie sie ein Leben mit Gott verstanden haben, dass Gott den Menschen in jeder Situation wegen der Fähigkeit zum Glauben jetzt etwas weiter schenkt, nämlich zu einem Perspektivwechsel in ihrer Lebenswelt einlädt. So, das ist der nächste logische Schritt, den wir sehen. Er ermutigt, weil er uns in uns den Glauben, weil er uns in uns sieht, dass wir nicht auf ihn verzichten, ermutigt er uns zu einem ständigen Perspektivwechsel in unserer Lebenswelt. Um Situationen, die wir durchmachen müssen, aus einer neuen Perspektive des Glaubens, ja, sagt die Bibel, ist das Fachwort dafür, zu bewerten. Hier sind wir wieder beim Bewerten. Immer und immer wieder. Wir bleiben bei Abraham. Gott nimmt Abraham, weil er geglaubt hat. Weil er mit ihm seine Geschichte des Glaubens schreiben konnte, weil er nicht auf Gott verzichtet hat. Er nimmt ihn etwas dichter in seine Schule und Abraham erlebt eine radikale Prüfung in dem Moment, als er von Gott aufgefordert wird, seinen Sohn damals zu opfern. Und Gott testete ihn, ob er bereit wäre, alles alles abzugeben und Gott an erste Stelle zu setzen. Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Ein Engel ging dazwischen, weil Gott niemals Mord möchte. Niemals. Aber hier war das als ein Test für ihn. Und was hier passiert bei Abraham, Gott konfrontiert durch diese Situation Abrahams tief sitzende Angst um seinen Sohn. Er war der Sohn der Verheißung. Abraham war alt mit über 90 oder fast 100. Und endlich hat es geklappt. Und jetzt ist mein Junge 12 Jahre. Es läuft doch, Gott. Und jetzt kommt Gott und trifft ihn in der tief sitzenden Angst seines persönlichen Lebens. Abraham hatte furchtbare Angst, dass sein Sohn sterben könnte, damit die Verheißung Gottes sich nicht erfüllt. Und Gott malt ihm ein größeres Bild und sagt, ich sitze im Regiment. Ich. Bei Abraham sehen wir eine Konfrontation mit der tief sitzenden Angst bei ihm und das führte bei Abraham zu starkem Gottesvertrauen, zu ganz starkem Gottesvertrauen. Einer der nächsten Söhne von Abraham da ist Jakob. Jakob ist an einer Stelle seines Lebens, wo auch Gott mit ihm Geschichte schreiben will. Er ringt mit Gott die ganze Nacht mit einem Engel da und er hält aus der Auseinandersetzung heraus, ihr kennt die Geschichte, lest sie mal, der sitzt da am Wasser, der kämpft da mit diesem unsichtbaren Wesen, mit diesem göttlichen Wesen, die ganze Nacht durch. Und was ist das Ende der Geschichte? Frühmorgens, kurz bevor die Sonne aufgeht, erhält Jakob einen neuen Namen, Israel. Und Israel bedeutet, du hast mit Gott und Mensch gekämpft und gewonnen. Finde ich mal ganz krass, über das heutige Israel nachzudenken. Was macht Israel heute? Boah. Aber zurück zu ihm. Sein Glaube an Gott wurde in und durch den Kampf mit Gott erneuert. Und das kenne ich in meinem Leben, dass ich Bereiche habe, wo ich mit Gott ringe. Wo mir das, was ich durchmachen muss oder sehe, so nahe geht, dass ich nicht einverstanden bin und ich ringe mit Gott im Gebet. Und für mich ist Jakob einer, der mich immer wieder ermutigt und sagt, Ziggy, renn nicht weg aus deiner Situation, sondern kämpf diesen Kampf im Gebet mit deinem Gott. Und am Ende wird Gott sagen, du hast mit mir und mit der Situation gekämpft und du hast gewonnen. Wegen der Beziehung mit Gott. Da ist noch einer, den ich bringen möchte, den ich liebe und den du kennst, das ist Mose. Renn nicht weg, wenn du mit Gott um etwas ringst, weil er sich dir in den Weg stellt. Noch ein anderer Gedanke zu diesem Thema, bevor wir zu Mose kommen. Es gibt auch Bereiche, durch die ich in meinem Leben gegangen bin, da habe ich mit Gott gerungen, weil ich unbedingt meinen Willen durchsetzen wollte. Weil mir etwas so klar war, ja. Eine Frau wollte mich mal heiraten, nicht meine, ja, zum Glück. Die wollte mich heiraten und die hat mit Gott gerungen, weil sie vernarrt war, das ist der Mann meines Lebens. Und sie hat den Kampf darin gewonnen, dass er ihr einen besseren gegeben hat. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, da denken wir, das ist Gottes Wille und wir kommen im Gebet zu Gott. Und ich glaube, da hilft immer, ich gebe immer Menschen den Tipp, hey, wenn du nicht genau weißt, ob das Gottes Wille ist, dann bitte Gott ernsthaft auch, dass er dir die Türen schließt, dass das nicht zustande kommt. Weil wir sind Menschen, wir haben nicht den ganzen Plan unseres Lebens. Und hier sehe ich bei Jakob, dass er so viele Ideen hatte, wie das alles jetzt werden würde, ja, renne nicht raus aus dem Kampf, egal, auch wenn du dich verrannt hast. Gott bringt dich immer zurecht, er ist ein guter Gott. Mose hütet die Schafe, als Gott ihm im brennenden Busch erscheint. Krasse Geschichte. Und Mose ist der Typ, der voller Selbstzweifel war. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Und Gottes Antwort fordert ihn auf, seine Selbstwahrnehmung völlig neu zu bewerten, weil die ein Hindernis war des Glaubens. Und Gott hätte mit Mose nicht weiter Geschichte schreiben können. Also wir haben hier drei Typen, leider nur Männer, fällt mir gerade auf, ich hätte auch eine Frau bringen müssen, finden wir in der Bibel, Hannah im Tempel oder wie auch immer. Der eine hat eine Konfrontation durch Gott mit seiner tiefsitzenden Angst, was sonst ein Hindernis gewesen wäre im Glauben, nämlich ich kontrolliere das Reich Gottes, ich sorge dafür, dass es meiner Familie gut geht. Und Gott sagt, gib mir alles und ich sorge für dich. Zweitens, Jakob hat im Gebet mit Gott gerungen, weil sich Gott ihm in den Weg stellt. Und dann heißt es, du hast mit Gott gekämpft und mit Menschen hast gewonnen. Und Mose war ein ganz anderer Typ, voller Selbstzweifel, voller Verdammnis. Ich bin doch nur ein Kind, ich kann doch nicht mal reden. Und Gottes Antwort an diesem brennenden Busch fordert ihn auf, seine Selbstwahrnehmung völlig neu zu bewerten. Und Gott sagt, du gehst ja nicht in deinem Namen, sondern du gehst in meinem Namen, ich bin der ich bin. Von einem Hirten zum Befreier. Diese und mehr Geschichten verdeutlichen, was Paulus mit Metanoia im Römer 12 meint. Veränderung eures Denkens, eine fundamentale Verschiebung der Wahrnehmung von Gottes Wirken, um Dinge in unserem Leben zu bewerten, damit der Glaube Früchte bringt für die Ewigkeit. War das jetzt zu kompliziert? Seine Pläne, und die haben die Glaubensmenschen aller Zeit und werden das auch mit uns tun, über unsere kulturellen Anpassungen und Konformitäten mit unserem heutigen Denken hinausgeführt. Meine Frau lacht schon wieder, das ist zu kompliziert. Wir leben in durch unsere kulturellen Anpassungen. Wir sind konform geworden mit dem Mainstream unserer heutigen Zeit. Und wenn wir da mitschwimmen und denken, wir müssen die Bibel konform machen mit gerade dem, was auf unserem politischen, geopolitischen Tablett liegt, dann kommen wir nicht klar, weil Gott immer noch aus Glauben Geschichte schreibt. Und der Glaube ist verankert in seinem Wort. Und deswegen lädt Gott die Menschen zu einer Neuausrichtung ihres gesamten Glaubensverständnisses ein. Bis heute, Freunde, bis hier in unsere Situation hinein. Ich bin der Herr, dein Gott. Und Gott weiß deine Persönlichkeit. Er weiß um deine und meine tiefsten Dinge des Herzens. Und er bewertet sie. Und du bekommst Situationen in dein Leben, nicht um dich zu zerstören, sondern um den Glauben zu wecken in dir. Seid ihr da? Weil Gott dich bewertet hat. Er hat dein Tun gesehen, er hat deine Herzensgedanken gesehen, er sieht, womit du dich in deinen Gedanken beschäftigst nachts, er sieht das alles und er kreiert oder er lässt Dinge zu. Und du sagst, Gott, ich gehe kaputt, und Gott sagt, nein, 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 never ever gehst du kaputt. Ich trainiere dich, weil am Ende des Lebens steht auf deinem Grabstein nur noch, wann du geboren bist und wann du gegangen bist. Manchmal hat man noch einen Doktortitel gehabt. Am Ende deines Lebens interessiert niemanden mehr, was hast du gemacht, was hast du studiert, sondern am Ende deines Lebens steht nur noch, hast du eine Beziehung mit deinem lebendigen Gott. Für jeden Menschen. Es ist krass. Wir brauchen Gott. Und jetzt bringt Jesus auch aus dieser Perspektive für alle, die an ihn glauben werden, ich möchte mal ein Beispiel bringen, wo ich denke, das passt in unsere aktuelle Zeit. Aus dieser Perspektive, Gott bewertet mein Leben als Christ und jetzt sieht er Glauben in mir und jetzt sieht er die Turbulenzen um mein Leben herum in unserer heutigen Zeit und der Text spricht jetzt in unsere heutige Zeit. Das ist krass, dass ein 2000 Jahre alter Text top aktuell ist. Und Gott spricht aus diesem Text heraus, wie wir jetzt allgemein, und dann wird es ja noch ganz persönlich für dich, wenn du nach Hause gehst, verarbeitest die Predigt und sagst, Jesus, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wo stehe ich jetzt gerade da? Und Gott offenbart dir das, dass wir diesen Perspektivwechsel erstmal wahrnehmen. Jesus ist beim Sprechen über zukünftige Dinge, gibt es so einen Fachbegriff Endzeitthematik. Er redet zu seinen Jüngern über die Dinge, die kommen werden. Ich werde sterben, ihr werdet sterben, nächsten Generation. Da werden auch noch einige glauben und dann werden Dinge passieren. Und Lukas 21 überliefert uns das jetzt mal so. Jesus sagt, es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem und wogendem Meer. Während die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, jetzt ist er bei uns, dann blickt auf euch und blickt auf und nicht auf euch, blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. In diesem Textabschnitt ist kein Zeitpunkt drin, für den es genau gilt, keine Beschreibung einer bestimmten Generation, die es trifft, keine geografischen Angaben, Europa, Asien, wen es genau betrifft, keine Werteskala drin, an dem man schlimm messen könnte, denn das, was Jesus hier sagt, ist schlimm und das, was wir in der Weltnachrichten sehen, ist schlimm. Aber es war für alle Generationen immer schlimm. Zweiter Weltkrieg, Mittelalter, immer gab es so eine Dinge. Nein, hier sind ein paar Bilder drin. Bilder, mit denen Jesus aus seiner jüdischen Kultur, Gott sei Dank, gearbeitet hat, um Botschaften zu vermitteln. Bilder über Bilder erklärt man Botschaften. Macht man heute auch, geh mal nach Dresden in Zwinger, da guckst du dir Gemälde an, machst mal eine Führung, da staune ich immer. Ich habe überhaupt keinen Plan, ich bin eine totale Lusche, was Kunst angeht, habe überhaupt kein Verständnis. Und dann staune ich immer, wenn Menschen sagen, das steckt da drin und das ist so. Und, krass. bin dankbar, dass Jesus sein Wort für mich geschrieben hat, der ich keine helle Kerze bin auf dem Thema Kunsterklärung, Bildererklärung. Da steckt im Vers 25 ein, ich weiß nicht, ob ihr darüber gestolpert seid, ein interessantes Bild drin. Zeichen an Mond und Sterne und Sonne werden passieren, das ist für uns noch klar. Die Erde hat Angst der Nationen, Ratlosigkeit, wir wissen nicht, was wir mit Klimawandel machen sollen. Keine Ahnung. Gibt es den überhaupt? Keine Ahnung, aber Katastrophen. Wir wissen es nicht. Ratlosigkeit in den Regierungen, überall. Und jetzt bei brausendem und wogendem Meer. Erstes Bild. Schon mal drüber nachgedacht? Was meint Jesus mit brausendem und wogendem Meer? Wer war schon mal am Meer? Aber also haben wir das geklärt. Wenn immer die Ostsee brausend und wogend ist, hat Jesus sein Wort erfüllt. Also wir haben Probleme in dieser Welt und wenn es Sturm auf der Ostsee gibt, ist dieses Wort erfüllt. Macht das Sinn? Das macht keinen Sinn. Ihr Teenies dürft mich ruhig hinterfragen, grinst mich ruhig an, das ist richtig. Nein, es ist ein Bild. Und ich habe mal überlegt, gibt es denn dieses Bild nur bei Jesus oder setzt sich das auch in der ganzen Bibel durch? Und ich war überrascht, weil da ist eine ganze biblische Sprache mit diesem Bild, Brausen und Toben des Meeres und Wellen, und das steht für Chaos und Bedrohung. Das aufgewühlte Meer, kennt ihr diesen Song von Albert Frey? Du bist das Auge im Sturm, du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir her und so weiter. Da nimmt er das her. Diesen großen Gedanken, dass aus Gottes Sicht macht Gott uns klar, das ist ein Bild für Chaos und Bedrohung. Ich bringe euch mal Jesaja 57, da heißt es, aber die Gottlosen, haben wir wieder, die auf Gott verzichten, nicht die Bösen, die auf Gott verzichten, die sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und sein Wasser wühlt Kot und Schlamm auf. Das ist eine Wahrnehmung bei Jesaja, oder? Für Menschen, die auf Gott verzichten. In Jesaja 17 heißt es, wehe, ein Brausen vieler Völker, wie das Meer brausen sie, und ein Getöse mächtiger Völker, wie große Wasser tosen sie. Und wenn wir da historisch reingehen, dann sieht Jesaja das Kommen, ich würde sagen, der Assyrer oder dann später der Babylonier, über die ganze Welt groß herrscht, Großmächte. Also Chaos, es steht für heidnische Nationen und politische Unruhen. Wir haben bei Offenbarung 13, Vers 1, das Tier, das aus dem Meer steigt und Völker geben ihm Macht, und das Tier führt nur ins Chaos. Also es spricht von endzeitlichem Chaos, Menschen verschmachten, Menschen verzweifeln. Und dann sah ich in der Bibel, dass es eine andere Seite aus Gottes Bewertung gibt über das Meer und das Brausen. Und das finden wir im Psalm 93 ab Vers 3. Herr, die Fluten erheben die Stimme. Können wir uns jetzt vorstellen? Das Bild spricht für Aufruhr. Die Fluten erheben ihr Brausen, mächtiger als das Tosen großer Wasser, mächtiger als die Wellen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Das bringt uns Glaubenden ein ganz neues Bild, mit dem gleichen Bild. Da gibt es über dem Chaos dieser Erde einen Gott im Himmel. Psalm 89,9. Herr Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du herrschest über das ungestüme Meer. Du stillest seine Wellen, wenn sie sich erheben. Das dürfen wir beten in unsere Generation hinein. Gott, du stillst das Chaos um uns herum. Jesus steht auf dem Wasser, auf dem Boot. Was macht er? Er spricht zu dem Wind und der Sturm ist still. Und jetzt sagt Jesus, Vers 28, wenn diese Dinge sichtbar werden, und sie werden ja sichtbar in unserer Generation, und wir müssen das nicht bewerten, wir sind die Letzten und jetzt morgen kommt Jesus, brauchen wir alles nicht, können wir ihm überlassen, wir können unsere Energie in etwas viel, viel Fruchtbareres stecken. Weil Vers 28 sagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen und ihr seht das Brausen des Meeres und die Aggressivität und der Hass und die Attacken und das Vernichten von Christen und Juden und ihr seht das alles und im Nepal stürzt kilometergroße Berge auf die Menschen und ich habe Bilder gesehen, ohne das zu kritisieren an den Menschen, dann legen die sich dort längs auf den Weg und beten ihren Berg an. Dass sowas bitte nicht nochmal passiert. Dort liegen die Tibeter, die liegen dort auf den Wegen, ausgestreckt und knien vor dem Berg. Bitte, bitte komme nicht. Die brauchen Jesus. Findet ihr das nicht auch? Lasst uns für eine Erweckung in Nepal beten. Aber echt sagt Jesus hier, dann blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Hast du dein Gesicht schon mal hochgehoben? Du guckst in den Spiegel und sagst frühmorgens, du bist schön und wertvoll und geliebt. Macht ihr doch, oder? Hebt eure Häupter empor. Warum bringt Jesus das so nah an dieses erste Bild? Jesu Aufforderung, die Häupter zu erheben, wenn die Endzeitzeichen sich mehren, ist genau das, was Gott mit Abraham tat. Es ist eine Einladung, ja mehr, eine Aufforderung, es ist eine radikale Umkehr unserer natürlichen Reaktion auf Chaos und Dunkelheit. Während die Welt in Angst verfällt, sagt Jesus, sollen gläubige Christen aufblicken, nicht weil die Probleme verschwunden sind, sondern weil sie wissen, dass dies alles Zeichen sind, die auf etwas hindeuten. Die Häupter zu erheben bedeutet, eure Erlösung kommt näher. Und je näher die Welt dem Ende rückt und den verrückten Dingen, dem noch größer werdenden Wellen, vielleicht ist das auch ein Zeichen. Das soll eine 100 Meter hohe Welle gewesen sein. Die werden an Zahlen immer größer. Merkt ihr das so im Laufe der Jahre von den Geologen und so und den Experten? Da wird alles höher. Je näher die Welt dem Ende rückt, desto näher rückt die Vollendung deiner ganz bestimmten Hoffnung auf Christus, die Gott in die Herzen von Millionen seiner Kinder in dieser Welt gelegt hat. Das ist keine Flucht aus der Realität. Oh, ich mache die Augen zu und dann sollen sie wählen und ich will es gar nicht hören, das Ergebnis. Das ist keine Flucht vor der Realität, sondern eine Neubewertung ihrer Bedeutung. Ich bewerte etwas neu. Was andere als Zusammenbruch sehen, sehen Christen als Geburtswehen der neuen Schöpfung. Wie viele Sterne gibst du gerade deiner Situation? Zwischen 1 und 5. Bewertung. Du sagst, oh. Gestern sprach man mit einer Frau, die sagte, mein Ziel ist nur, mein Kind durch die 10. Klasse zu kriegen. Ist jetzt 5. Das ist mein Ziel. Nur durch. 5 Jahre. 5 Jahre aushalten. Und Jesus sagt, mach eine Umkehr in deiner natürlichen Reaktion auf dieses Chaos, auf die Ergebnisse der Wahl. Vielleicht entsprechen sie deinem, vielleicht nicht. Mach eine radikale Umkehr, nämlich aus Glauben heraus. Bewerte die Dinge aus Glaubensperspektive. Was andere als Zusammenbruch sehen, sehen Christen als Geburtswehen der neuen Schöpfung. Ist da jemand da heute Morgen, der Amen sagen würde? Während die Menschen vor Furcht vergehen und in Erwartung der kommenden Dinge verzagen, gibt Jesus seinen Jüngern einen völlig, völlig, völlig neuen Auftrag. Das ist diese radikale Umkehr. Wo andere zusammenbrechen, sollen Christen aufblicken. Der Grund ist nicht, dass diese Probleme gelöst sind, sondern dass das Endziel näher rückt. Und das sollen wir mit immer mehr Freude tun. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wie viel Zeit habe ich noch? Was heißt das konkret? Römer 13, Vers 11 bis 12 heißt es, und dies tut als solche, die die Zeiten erkennen, dass die Stunde schon da ist, damit ihr aus dem Schlaf aufwacht, denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit fortgerückt, ja, lieber Paulus, die ist jetzt noch weiter fortgerückt, und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Also ein Punkt bringe ich uns mit, Wachheit statt Angst. Dass wir darüber nachdenken, hey, ich verwandle Angst in Wachheit. Ich bin wach, ich sehe das alles um mich herum und ich kläre meine Beziehung mit meinem Gott. Könnte Jesus heute Nachmittag kommen? Wäre ich bereit? Das ist die Frage. wach sein, aber nicht panisch. Nicht panisch sein. Ich bete, dass die Panik gebrochen wird unter Christen. Was wird nach der Wahl? Wach sein und beten. Wachet und betet, sagt Paulus. Ein zweites ist dieses christuszentrierte Leben. Aus diesem Gedanken heraus, dass Gott mein Denken, meine Gedankenkonstrukte bewertet. Da heißt es im Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferweckt, dann beschäftigt euch mit den Dingen, die im Himmel sind, wo Christus jetzt ist. Trachtet nach dem, was da oben im Glauben ist und nicht nach dem, was auf der Erde passiert. Und gleichzeitig haben wir die beiden Beine in dieser Erde, gehen zur Arbeit, lieben unsere Kollegen und Nachbarn, sind ein Licht für die Welt, aber wir sind christuszentriert. Amen. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Das ist dieser Glaubensgedanke, den Gott von Abraham bis heute und bis zu diesem Moment hier zieht. Stehst du im Glauben? Hast du Glauben an Gott? Dann, hey, dann kannst du dich freuen darüber, dass du bei ihm ankommst. Ich lasse mal ein paar Punkte hier aus. Ich gehe mal zum letzten. Und das durchzieht sich durchs ganze Neue Testament, aber wir sehen es auch im Alten, in der Lebensweise dieser Glaubenshelden, der Menschen des Glaubens, die wir im Himmel einmal sehen werden übrigens. Du begegnest einmal Abraham, du kannst dich mit Jakob beim Kaffee treffen. Was ist dieses? Das kommt nicht von mir, das ist Bibel. Wobei, über Kaffee müssen wir nochmal reden, aber Apostelgeschichte 4. Das ist der Anfang der Urgemeinde, der ersten Kirche Jesu. Da ist Jesus gestorben, da hat sich Jesus noch einmal vielen Menschen gezeigt. Dann kommt diese Himmelfahrt und 10 Tage später feiern wir bis heute diesen Moment des Pfingstens. Eine Ausgießung übernatürlicher Art von Kraft auf Menschen, die im Glauben standen, die Gott bewertet hat, das sind sie, die kenne ich, die habe ich in meine Hand gezeichnet, die sind bekannt, Staatsbürger des Himmels, die machen keine Revolte hier in dieser Welt. Ich finde es krass, dass eine Partei in Sachsen-Anhalt evangelikale Christen vernichten will. Ich finde das krass, kein Christ läuft mit dem Messer rum. Haben wir letzten Sonntag in der Predigt behandelt, oder? Kein Christ bringt jemanden um. Kein Christ schmeißt Buttersäure gegen jemanden Andersdenkenden. Und wir stürzen auch nicht unsere Nation um, wir stürzen auch nicht die Demokratie. Wir warten auf ein Königreich vom Himmel, bis er kommt. Und fürs Warten werden wir verurteilt. Und so war es dort. Sie warteten und dann kam der Heilige Geist. Und dann startete die Kirche, dann gab es 3000 Taufen, dann gab es nochmal 5000 Taufen. Das war eine Mega-Gemeinde geworden. Das Evangelium wurde verkündigt in der Umgebung und immer weiter. Und dann gab es Stress mit den Leitern. Natürlich geht man immer auf die Leiter, immer. Und Petrus und Johannes kommen ins Gefängnis und müssen sich dafür rechtfertigen, dass sie einen Gelähmten am Haus der Kirche dort, am Tempel geheilt haben. Oder Jesus ihn geheilt hat. Und dann sitzen sie da drinnen und kriegen Verbote und es geht immer weiter. Sie dürfen das Evangelium nicht verkündigen. Und Petrus und Johannes haben da ihre Diskussionen, werden am Ende rausgeworfen. Und dann heißt es hier im Vers 23, und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie wieder zu den Iren, zu den anderen Jüngern und berichteten, was die Hohenpriester, die religiösen Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Das ist ja auch spannend. Als sie das aber hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott. Als sie das aber hörten, den Druck, das Mundtot machen, das Finger ausstrecken, hey, hier sind welche, die glauben an Jesus, das geht gar nicht. Die glauben noch an die Bibel, das geht gar nicht. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Die haben diese Psalmen im Hinterkopf. Ja, Gott, du bist größer als die Turbulenzen, die wir gerade mit Religion jüdischer und römischem Reich haben. Und du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was vergeblich ist? Wir haben die Antwort drauf, oder? Wir verzichten auf Gott und dann geht das los. Toben wieder. Wasser, Chaos. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Soweit zitieren sie ihre Theologie. Würdest du vielleicht auch machen, sein Gott, du bist größer als das Chaos. Und jetzt, was betest du jetzt? Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Die frühen Christen beteten unter Verfolgung, sowohl von Religion als auch von dem damaligen Staatssystem, nicht primär um Schutz oder um ihre Belange, Herr, beschütze uns, sondern um die Gnade, gute Zeugen zu sein. Herr, sieh ihre Drohungen und gib deinen Verkündigern das Wort mit aller Freimütigkeit zu reden oder jedem von uns, seid ihr da? Nach diesem Gebet wurde der Ort erschüttert und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich finde das krass. Das ist ein Leben im Glauben. Ihnen ging es nicht darum, oh Herr, bitte verstecke uns jetzt, sondern gib den Kindergottesdienstleitern unserer Zeit noch mehr Gnade. Schenk den Lehrern in ihren Ethikunterrichtsstunden noch mehr Gnade, die Wahrheit zu verkündigen. Gott, gib denen, die dich lieben, Kraft, Zeuge zu sein. Lass das Evangelium bei Kindererlebnistag aber sowas von ausbrechen, beim Alpha-Kurs nächste Woche. Und die Folge war, Gott hat das bewertet. Und die Kraft des Himmels kommt auf diese Leute. Gott ruft uns und lädt uns auf und ruft uns auf und lädt uns ein, dass wenn wir im Glauben leben, auf unsere Perspektive achten. Und es kann, und das nicht nur kann, es wird so sein. Ich kenne es nicht anders in meinem Leben. Ich bin jetzt 40 Jahre mit Jesus unterwegs. Ich kenne es nicht anders. Für manche Dinge interessiert sich Jesus gar nicht so, die ich so für wichtig halte, sondern er guckt, dass er mich immer wieder zur richtigen Perspektive leitet. Wir brauchen die richtige Perspektive in diesem tobenden und brausenden Meer unserer Zeit. Und Jesus lädt uns ein, uns zu demütigen unter seine mächtige Hand und seine Psalmen zu inhalieren, seine Gedanken zu inhalieren. Gott, du bleibst der mächtige und starke Gott. Ich reg mich nicht auf, sondern ich investiere mein Geld und meine Kraft, meine Gebete in die Förderung des Reiches Gottes, dass das Evangelium verkündigt wird, dass wir nicht verschwinden in unserem Selbstmitleid. Jeder hat da seine Attacken. Dass wir nicht zurückweichen, sondern gib deinen Knechten auf dieser ganzen Welt, den YouTubern, den Influencern unserer Zeit. Jesus, gib ihnen Gnade, dass das Evangelium verkündigt wird mit allen Mitteln, die wir heute zur Verfügung haben. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, das war ja eine Message. Vielleicht bist du hier und sagst, ich stehe da nicht, ich bin da nicht im Glauben. Ich kenne Jesus nicht, aber ich möchte ihn kennenlernen. Dann möchte ich mit dir oder uns allen ein Gebet sprechen, weil Gott sagt, jeder, der den Namen Gottes Jesus anruft, wird gerettet werden. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Erlöser ist, den Gott ans Kreuz hat gehen lassen, der gestorben ist, der auferstanden ist und lebt, und jeder, der mit seinem Mund bekennt, Jesus, du bist auch mein Boss, du bist auch mein Chef, der wird gerettet werden. Und ich glaube, wir haben an der Folie hier heute Morgen ein Gebet, was wir alle mitbeten können. Wenn du das oder auch am Livestream tun möchtest von ganzem Herzen, dann glaube ich, dass Gott kommen wird, um dir zu begegnen. Lass uns, bevor wir in den letzten Song gehen, doch dieses gemeinsame Gebet beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott und mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind mit dir leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit bekommen habe. Wenn wir nachher Family Life haben, dann kannst du gerne noch Leute ansprechen und sagen, hey, wie war das jetzt? Was da sind die nächsten Steps? Vielleicht hast du Zeit, Donnerstagabend zum Alpha-Kurs zu kommen. Sind die Grundlagen per Video jeden Abend so ein Thema, wo man diskutieren kann, wo man was hören kann, wo man erzählen kann, Gemeinschaft hat, cooles Essen hat? Vielleicht willst du, dass jemand mit dir betet. Du dann, lass uns den Mund aufmachen und sagen, du, ich kannst du mal für mich beten und es wird geschehen. Wir haben Family Life für heute Nachmittag hier oben mit viel Zeit und jeder ist eingeladen. Und ich danke dir, Vater im Himmel, für diesen Morgen, für deine Gegenwart in unserer Mitte, für dein Wort. Und jetzt handle in unseren Herzen, setz dein Wort um in uns, Jesus. Lass uns in diesem Bewusstsein leben und dich feiern. Du bist groß, wir sind deine Kinder, du hältst alles in deiner Hand. Da sind so viele Zeichen, die wir sehen, Jesus. Und wir geben eine Bewertung unseres Glaubens, der Zeichen, die wir sehen. Und wir danken dir, Gott im Himmel, dass du das Kommen von Jesus beschleunigst in diesen Tagen. So beten wir in Jesu Namen. Amen.